SRF 2 Kultur.
Mit einem veritablen Hit lancierte der Künstler Gabriel Orozco vor 20 Jahren seine Karriere. Seine Skulptur La Dies besteht aus einem der legendären Citroën-Automodelle. Allerdings fehlt das Mittelstück. Radikal schmal wie ein Pfeil oder ein Insekt steht diese Autoskulptur auf ihren vier Reifen. Ein eigenartiges Objekt, wunderschön, bloß ohne Motor und ohne Funktion. Im Kunsthaus Bregenz ist sie nun wieder zu sehen in einer Neuauflage und außerdem weitere aktuelle Arbeiten von Gabriel Orozco. Elinor Landmann berichtet.
Die Kunst hat es nicht immer leicht im Kunsthaus Bregenz. Denn die Räume in diesem Bau des Schweizer Architekten Peter Zumthor sind hoch, weit und karg. Kunst, die hier bestehen will, braucht die große Geste. Und mit großer Geste beginnt denn auch die Ausstellung über das Werk von Gabriel Orozco. Ein riesengroßes Walskelett hängt in der Mitte des Raumes. So überwältigend groß dieser Grauwal auch ist, der Körper des Giganten wirkt doch filigran. Die Seitenflossen etwa laufen aus in winzige Knöchelchen, die auch von einer Pianistenhand stammen könnten. Trotz massiver Statik und stabiler Aufhängung, Beweglichkeit ist wichtig für die ganze Ausstellung, erklärt der Direktor des Kunsthauses Bregenz, Yilmaz Civior.
Das haben Sie bei dem Wal, wo man auch den Eindruck hat, dass er sich bewegt. Wir haben ihn extra so gehängt, dass er den Eindruck vermittelt, als schwimme er in Richtung See.
Und auf Bewegungselemente stößt man auch in anderen Arbeiten dieser Ausstellung. Zu sehen sind etwa Steinskulpturen aus rund geschliffenen Flusskieseln. Bei manchen hat das Wasser Formen eingeschliffen, die an moderne Plastik wie die eines Brancusi denken lassen. Gabriel Orozco verstärkt die Rundungen und Formen und legt über die Flusskieselsteine gemeißelte Ornamente. Maiskolben, Schildkröte, Papaya, Turbobohne heißen die Steinskulpturen, die weitläufig verstreut auf dem Boden liegen, ein Steingarten für Kunstliebhaber. Wohl sind das noch Kieselsteine, wie sie an Flüssen zu finden sind, aber durch die Bearbeitung wirken sie fremd, eigenartig, rätselhaft, als seien sie Überbleibsel einer längst untergegangenen Kultur. Orozco stammt aus Mexiko und Ornamente wie auf den Kieselsteinen finden sich immer wieder in seinem Werk. Auch das Walskelett ist mit Ornamenten überzogen. Aber Orozco interessieren weniger kulturethnologische Zuschreibungen als vielmehr Funktionsveränderungen. Orozco benutzt gefundene Objekte, verändert sie, schraubt an ihrer Funktion. Zu sehen ist dieses Vorgehen auch bei der Skulptur La Dies, die als Skulptur keine Pferdestärken mehr hat, aber als Auto noch immer zu erkennen ist. Noch einmal Yilmaz Civior, der Direktor des Kunsthauses Bregenz.
Es überrascht doch nicht, dass Besucher immer wieder fragen, ob das Auto denn noch fahren würde. Also es ist zwar verändert von dem Künstler, aber es hat noch diese ursprüngliche Funktion oder den ursprünglichen Sinn vermittelt es noch.
Das Auto La Dies steht als Remake der Arbeit von 1993 auch in der Ausstellung. Orozco hat es nicht verändert in der Wiederaufnahme, bloß ist die Karosserie nun nicht mehr weiß, sondern rot. Aber La Dies ist noch immer ein schmales Turboinsekt, wirkt pfeilschnell und ist doch ohne Motor nur ein lahmer Blechhaufen. Es gehört schon eine gesunde Portion Frechheit dazu, einen Hit einfach unverändert zu wiederholen, 20 Jahre danach quasi als Neuauflage zum Jubiläum. Was aber deutlicher und stärker spürbar ist als die Reibung, die so eine Frechheit erzeugt, viel deutlicher ist die auratische Stille, die Orozcos Kunstwerke ausstrahlen. Sie überwältigen. Sie stehen auf einem imaginären Sockel in ihrer Schönheit und Rätselhaftigkeit und haben mit zeitgenössischem Knatsch oder Konflikten nichts am Hut. Rätselhafte, aber nicht weiter beunruhigende Kunst, die wohl zeitgenössisch ist, die Zeitgenossen aber auch nicht weiter behelligt.
Sie hören SRF 2 Kultur mit Martin Lehmann am Mikrofon. Hier sind die Kulturnachrichten. Die US-Sexualforscherin Virginia Johnson ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 88 Jahren in St. Louis. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Gynäkologen William Masters, erkundete sie in den prüden 60er Jahren in den USA die menschliche Sexualität mit teils umstrittenen Methoden. Die Forscher rekrutierten Freiwillige, die in Laboren unter Beobachtung Sex hatten, zum Wohle der Wissenschaft sozusagen.
Curiously enough, getting research subjects was easy.
You had to wade through the fraternities that sent their pledges in to be interviewed, and you know the poor dears were stammering, stuttering and so on because they didn't come of their own free will.
Es sei erstaunlich einfach gewesen, Paare für die Studie zu gewinnen, sagte sie Jahre später in einem Interview. Die Ergebnisse der Untersuchungen veröffentlichten sie 1966 unter dem Titel Human Sexual Response. Das Werk wurde auch in Europa ein Bestseller. Zusammen mit ihrem Mann gründete Virginia Johnson in St. Louis das legendäre Masters and Johnsons Institute, das bis Mitte der 90er Jahre existierte. 32 Autorinnen und Autoren fordern von der deutschen Bundeskanzlerin Aufklärung im NSA-Abhörskandal. In einem offenen Brief an Angela Merkel schreiben sie: «Wir erleben einen historischen Angriff auf unseren demokratischen Rechtsstaat, nämlich die Umkehrung des Prinzips der Unschuldsvermutung hin zu einem millionenfachen Generalverdacht.» Das Schreiben wurde gestern auf der Internetseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und heute in der gedruckten Ausgabe veröffentlicht. Mitunterzeichnete sind unter anderem Eva Menasse, Juli C. und Sten Nadolny. Bei der Sanierung einer Werkleitung im Zürcher Frau-Münster-Quartier sind Überreste von mittelalterlichen Gebäuden gefunden worden. Die historischen Mauern, Feuerstellen und Werkstätten belegten, was bislang nur von alten Plänen bekannt gewesen sei, erklärte die Archäologin Lotti Frascoli gegenüber dem SRF-Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Nämlich, dass im Gebiet des ehemaligen Klosters bereits im frühen Mittelalter gelebt und gearbeitet wurde.
Man ist eigentlich lange davon ausgegangen, dass während dem frühen Mittelalter da See war und eigentlich nichts passiert ist. Und wir haben jetzt das eigentlich wirklich können, auf der ganzen Länge des Grabens haben wir das können bestätigen, dass tatsächlich schon sehr früh etwas stattgefunden hat.
Mehr als 30 Archäologen sind seit Anfang Jahr und noch bis Ende November in Zürich mit Grabungsarbeiten beschäftigt. Die bisherigen Funde gelten als bedeutend.
Diese Woche ist das kleine Waadtländer Städtchen Nyon das Mekka aller Musikfans. Denn bis Sonntag findet dort zum 38. Mal das größte Open Air der Schweiz statt, das Baleo Festival. Jährlich zieht es über 230.000 Zuschauer an. Geleitet wird das Festival von Daniel Rossela, der beinahe schon nebenbei auch Gemeindepräsident von Nyon ist. Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson.
Es gibt Leute, die behaupten, Daniel Rossela sei schon Präsident von Nyon gewesen, lange bevor er 2008 ins Amt gewählt wurde. Denn wer das Paleo leitet, der leitet insgeheim auch das Städtchen am Genfersee. Daniel Rossela bestätigt mit einem Augenzwinkern.
C'est vrai que pendant quelques jours, même quand j'étais pas à la ville, j'étais à la tête d'une ville éphémère de 50.000 habitants. Et que pendant une semaine au moins, j'étais déjà syndic de Nyon.
Er sei damals Präsident von einer vorübergehenden Stadt von 50.000 Einwohnern gewesen. Jetzt ist er für 5 Tage im Jahr sogar Präsident von 2 Städten, Nyon und der Festivalstadt Baleo. Präsident eines Festivals zu sein, ist für den Elektroingenieur nicht viel anders als Präsident einer echten Stadt. Sicherheit, Finanzen und Termine spielen am Paleo genauso eine Rolle wie in der Gemeinde Nyon.
Le fait qu'il y a des spectateurs qui vont arriver le mardi à 16h, on n'a pas d'excuses, on peut pas dire oui politiquement.
Wenn die Festivalbesucher kommen, dann muss man bereit sein, meint Daniel Rossela, und kann keine Entschuldigung verlautbaren für Verspätung, wie das in der Politik manchmal üblich ist.
En politique, on a tendance à inventer quand même assez souvent des excuses.
Heißt das, dass auch er sich als Syndic de Nyon gerne mal der einen oder anderen politischen Ausrede bedient?
Non, j'essaie de parler franchement aux gens. Pour moi, les bonnes idées, elles ont pas de couleur politique.
Nein, ich probiere ehrlich zu sein und mich nicht auf die parteipolitischen Spielchen einzulassen. Als parteiloser Politiker fällt Ihnen das sicher einfacher als anderen. 2008 wurde er mit 60% der Stimmen ins Gemeindepräsidium gewählt. Dass er nicht zum politischen Establishment gehörte, spielte sicherlich eine Rolle. Größer dürfte aber sein Einfluss als Festivaldirektor gewesen sein. Denn 60.000 Tickets für das Paleo werden jährlich allein in der Gemeinde Nyon verkauft. Mehr als 2/3 der Einwohner. Rossella konnte auf eine treue Stammwählerschaft zählen.
C'est vrai que peut-être c'était un peu plus facile pour moi d'entrer en politique que pour d'autres gens. Mais au moment où on est en politique, c'est pas la même chose que de partager un concert. On peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est forcément un petit peu plus délicat.
Ja, vielleicht habe ich es etwas einfacher gehabt, um in die Politik zu kommen, doch in der Politik zu bleiben sei komplizierter. Als Festivaldirektor wolle er ein Programm bieten, das allen gefällt, das ginge als Gemeindepräsident nicht. Dennoch, in der Gemeinde ist man zufrieden mit dem Syndic. Sein stilles Taktieren gegen die Schließung des Novartis-Standorts in Prangin rechnet ihm die Bevölkerung hoch an. Ansonsten macht die Gemeinde wenig von sich reden, was kein schlechtes Zeichen ist für die Verwaltung. 2016 will Daniel Rossella wiedergewählt werden. Ist es dafür wichtiger, ein gutes Festival zu bieten oder die Gemeindefinanzen im Griff zu behalten?
Ich denke, es braucht die beiden. Wenn es ein großes Problem im Festival gibt, könnte ich perdre à la fois le Festival et le poste de syndic. Si le festival seul fonctionne bien et que la ville avait beaucoup de problèmes, je pense que la décision elle serait vite prise. Donc je dois faire du bon travail des deux côtés.
Es brauche sicher beides. Doch wenn er künftig ein schlechtes Festival bietet, sagt Daniel Rossella, dann verliere er wohl nicht nur die Direktion des Paleo, sondern mit Sicherheit auch das Gemeindepräsidium. Insofern ist die politische Bedeutung des Paleo-Festivals in Nyon nicht zu unterschätzen.
Das Paleo-Festival, das zu Nyon gehört, wie der Rhein zu Basel. Schließlich sind auch rund ein Viertel aller Festivalbesucher aus Nyon selbst. Miroir, zu Deutsch der Spiegel, ein gutes Stichwort. Denn gewisse Ereignisse veranlassen uns, uns selbst wieder mal den Spiegel vorzuhalten, grundlegend nachzudenken. Die Nachricht hat viele überrascht und schockiert. Carsten Schlotter ist tot. Allem Anschein nach hat sich der Swisscom-Chef das Leben genommen. Das muss auch uns zu denken geben, uns, die wir mit voller Agenda Tag ein, Tag aus so viel erledigen, bis wir selbst erledigt sind. Auch wir kennen sie, die Rastlosigkeit, die einem den Atem raubt, die Sehnsucht nach Entschleunigung in einem immer dichteren Alltagsfahrplan. Zeit für eine kleine Selbstbefragung mit Cornelia Cassis.
Die Frage ist, wo fängt eigentlich die Selbstzerstörung an? Beim schnellen Frühstück im Stehen, beim Ignorieren der Muskelverspannung im Nacken, bei der Traumlosigkeit vieler viel zu kurzen Nächte, beim Gedankenkarussell in der frühen Morgenstunde immer und immer wieder, beim schweißtreibenden Pflichtprogramm auf dem Hometrainer, komme, was da wolle, bei der schnellen Tablette bei aufkeimender Erschöpfung oder bei der mehrfachen Verschiebung des Arzttermins. Wo beginnt die Selbstzerstörung? Bei der rund um die Uhr Zugänglichkeit durch Handy und Co., bei der Alltagsferne zu Kindern und alten Menschen, bei der Dauervertröstung der Liebsten, bei der Verachtung von Fragern und Zweifeln, bei der Entfremdung von den besten Freunden, beim Verlust von Werten, die nichts mit Erfolg zu tun haben, oder bei der Antwort auf die Frage, wie geht es dir, die nur Leistungsmeldungen beinhaltet. Wo beginnt die Selbstzerstörung? Beim Alles oder Nichts, beim Gefühl, einsam zu sein, beim Ersetzen des Pronomen Ich durch die Pronomen wir oder Mann, bei der geheim gehaltenen Entkräftung, bei Sinnlosigkeitsattacken, bei der Verständnislosigkeit so vielem gegenüber, bei einer unerklärlichen Apathie. Eines ist sicher, mit dem Suizid hat die Selbstzerstörung ein Ende. So weit soll es um keinen Preis kommen. Stop dem Nonstop.
Wir bewahren unzählige Dinge auf, im Keller, auf dem Estrich, in der untersten Schublade des Schreibtischs, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Sie aber wegwerfen, bringen wir auch nicht übers Herz. Warum eigentlich nicht? Dieser Frage geht SRF 2 Kultur in einer Sommerserie nach.
Das Museum der unnützen Dinge.
Heute erzählt Jennifer Kakshuri, weshalb sie sich nicht von ihrer ersten Idee trennen kann.
Meine alte Identitätskarte von 1984. Ein faltbares Stück leicht kartoniertes Papier aus einem undefinierbaren Beige mit einem filigranen Muster drauf. Oben links das Schweizer Kreuz, darunter in Großbuchstaben gedruckt, Schweizer Bürger, Citoyen Suisse, Cittadino Svizzero. Aufgeklappt ein Foto von mir mit Stempel der Einwohnerkontrolle. Unter dem Bild meine Unterschrift in Schnürchenschrift. Aus dem I-Punkt des Kakshuri ein schwungvoller Schweif zu einem Bogen gezogen, der den Nachnamen unterstreicht. Der restliche Text auf dem Papier ist vorgedruckt und was meine Person betrifft, mit Schreibmaschine ergänzt. Heimatort, geboren am, Adresse, Haare, Augen und Größe. Dort bei Größe steht wachsend. Ich war damals 10 Jahre alt. Dieses gefaltete Papier ist wie eine Eintrittskarte in meine Erinnerung und sie katapultiert mich zurück zu jenem Tag, als meine Mutter mir sagte, ich solle mich schön machen für den Termin beim Fotografen im Dorf. Für genau diese Fotografie in meiner ersten Identitätskarte. Denn ich war damals, 1984, ganz frisch und neu, wie der Rest der Familie auch, eingebürgerte Schweizerin. Ich zog ein gelbes Rollkragenshirt an und steckte meine poppigste Spange in mein Haar. Ich hatte zwar, wie die anderen Schweizer Kinder auch, einen dunkelbraunen Setzkasten, in den ich Steinchen aus den Bündner Bergen und Maroni aus dem Tessin stellte, und ich hatte auch ein ledernes Portemonnaie mit Kordel, aber erst mit dieser Idee glaubte ich, richtige Schweizerin geworden zu sein. Und ich glaubte übrigens auch, dass meine Mutter jetzt neben persischem Reis und amerikanischen Pancakes auch Fleischvögel kochen, Rösti braten, Apfelwehe backen und ab und zu Ris Kasimir auftischen würde. Ich dachte auch, wir würden jetzt wie andere Familien auch Wappenscheiben ins Fenster hängen und Geranien auf die Fensterbretter stellen. Doch all das geschah nie. Diese alte Idee, die im Jahr 1989 ablief, horte ich in einer Schublade neben meinem jetzigen Schweizer Pass. Sie erinnert mich nicht nur an meine Sehnsucht, als Kind genau gleich zu sein wie alle anderen Kinder auch. Sie erinnert mich auch daran, wie ein Polizeiauto eines Morgens bei uns vorfuhr und meine Mutter uns Kinder vor Schreck anschrie, was wir wohl angestellt haben. Die Polizei sei da. Wir hatten nichts angestellt. Es war der unangekündigte Besuch des Schweizermachers. Der Polizist setzte sich zu uns an den Esstisch und wollte wissen, zu wem wir in die Schule gingen, was wir zuletzt im Fach Realien gelernt hätten und ob wir gern Zürichdeutsch reden würden. Damals, als 10-Jährige, dachte ich, diese Identitätskarten mit unseren Fotos und unseren Namen, mit den Angaben zu Größe und Augenfarbe, würden unsere Familie zu Schweizern machen. Wenn ich die Idee heute in den Händen halte, weiß ich zwar, ja, wir sind Schweizer, doch wir bleiben fremd.
Das Museum der unnützen Dinge, in dem unsere Redaktorinnen und Redaktoren überflüssige Dinge ausstellen, ist auch auf unserer Website zu finden auf srf2kultur.ch. Hat Ihnen diese Woche eher die Hitze oder der Vollmond den Schlaf geraubt? Ja, Martin Lehmann, wie steht es bei Ihnen?
Nun, das war wohl beides in Kombination. Denn spätestens seit dieser Woche ist tatsächlich klar, der menschliche Schlaf ist bei Vollmond beeinträchtigt. Das hat eine Forschergruppe aus Basel herausgefunden, wie der Tagesanzeiger heute berichtet. Laut dieser schläft der Mensch 4 Tage vor und 4 Tage nach Vollmond rund 20 Minuten weniger. Und die Hirnaktivität während des Tiefschlafs ist verändert. Das Ironische an der Sache ist übrigens, dass die Wissenschaftler um Christian Gajochen eigentlich beweisen wollten, dass der Mond keinen Einfluss auf den Schlaf habe, schreibt der Tagesanzeiger. Bisher hätten Experten diese Möglichkeit nämlich ins Reich der Psychologie verbannt oder als Einbildung abgetan. Über die Gründe der Schlafstörungen bei Vollmond rätselten die Forscher zwar immer noch, schreibt der Tagi, aber immerhin ist der Mensch nun legitimiert, an 8 Tagen pro Monat dem Mond die Schuld für die eigene Müdigkeit zu geben. Ist er voll, sind wir wach, heute im Wissensteil des Tagesanzeigers.
Ja, und vom Wissen jetzt zum Feuilleton. Ein Beitrag in der NZZ befasst sich mit Literatur aus Afrika.
NZZ-Redaktorin Claudia Kramacek hat den nigerianischen Schriftsteller Helon Habila getroffen und mit dem 46-Jährigen über seine Heimat und seine Arbeit gesprochen. Zum Ausdruck kommt im sehr lesenswerten Artikel das Lebensgefühl einer ganzen Generation von jungen afrikanischen Autoren, die, wie Habila, nach 1960, also nach den erfolgreichen Unabhängigkeitsbemühungen ihrer Länder geboren wurden. Habila verkörpere eine Generation, so die NZZ, die sich nach zahlreichen innenpolitischen Krisen mit Putschversuchen, Militärgewalt und Korruption vom Konzept der Nation verraten fühle und deshalb jegliche ideologische Vereinnahmung ablehne. Das werde auch im Werk von Helon Habila deutlich. Er verweigere seinen Lesern die Möglichkeit, sich mit einer Partei eindeutig zu identifizieren, schreibt die NZZ. Auch in seinem neuesten Roman «Öl auf Wasser», ein Umweltkrimi und Politthriller, der die Ölpest im Niger-Delta behandelt, suche man vergeblich nach einer klaren Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Was Habila vielmehr interessiere, sei die Frage, wie Geschichte geschrieben werden müsse, und zwar jenseits der überholten Konzepte von Identität, Kultur und Nation. Die «Lost Generation Nigerias», heute zu lesen im Feuilleton der NZZ.
Aus Schweden stammt ein Autorenduo, das für Hochspannung sorgt, Hjort und Rosenfeld. Soeben ist in ihrer Krimireihe der dritte Band erschienen, Die Toten, die niemand vermisst. SRF-Literaturredaktorin Lucia Stettler über den neuen Stern am skandinavischen Krimihimmel.
Eigentlich arbeiten Michael Hjort und Hans Rosenfeld fürs schwedische Fernsehen, schreiben erfolgreiche Drehbücher und produzieren Filme. So hatten sie zum Beispiel 9 Wallander-Romane von Henning Mankell auf die Leinwand gebracht, die auch bei uns zu sehen waren. Diese Professionalität im Filmhandwerk spürt man beim Lesen der Hjort und Rosenfeld-Krimis. Die Geschichten haben Tempo, leben von harten Schnitten und vielen Kulissenwechseln. Der besondere Reiz liegt aber in der unsympathischen Hauptfigur, dem Kriminalpsychologen Stefan Bergmann. Er stellt eine Zumutung dar für jedes Team, hält sich an keine Abmachungen und ist ständig auf der Suche nach sexuellen Abenteuern. Daraus entstehen immer wieder Komplikationen. Auf seinem Fachgebiet, er ist spezialisiert auf Serienmorde, da ist er allerdings genial. Schon 2 hat er bei komplizierten Verbrechen die entscheidenden Schlüsse gezogen. In Band 1 «Der Mörder, der keiner war» und in Band 2 «Die Frauen, die er liebte». Jetzt, im 3. Band, «Die Toten, die niemand vermisst», muss die Stockholmer Kripo wieder einen rätselhaften Fall lösen. In einer unwirtlichen Gegend ist eine Spaziergängerin auf eine menschliche Skeletthand gestoßen. Kurz darauf hat die Polizei ein Massengrab mit Überresten von 6 Menschen ausgehoben. Die Ermittlungen laufen ins Leere, niemand scheint je nach den Toten gesucht zu haben. Deshalb überlegt sich der Kripo-Chef Torkel Höglund, ob er doch noch einmal auf Sebastians Hilfe zählen solle.
Sebastian Bergmann. Unverbesserlich, aber brillant. Mit seiner Arroganz, seinem Egoismus und seinem völligen Desinteresse an seiner Umgebung sorgte er beständig für Irritationen. Er war wie ein schwarzes Loch, das drohte, allen im Raum die Energie zu entziehen und die Gruppe von ihnen zu zersetzen. Sollte er Sebastian noch einmal ins Team holen?
Torkel Höglund holt Sebastian Bergmann zurück und die Probleme beginnen von Neuem. Aber das mysteriöse Verbrechen kann dank ihm auch gelöst werden. Hjort und Rosenfeld bieten intelligente Unterhaltung auf hohem Niveau. Ihr Stil wurde auch schon mit jenem von Henning Mankell, Stieg Larsson oder Jussi Adler-Olsen verglichen. Es lohnt sich allerdings, die Krimiserie um Sebastian Bergmann der Reihe nach zu lesen. Das heißt, mit dem 1. Band zu beginnen, «Der Mörder, der keiner war». Die Fälle sind zwar jeweils abgeschlossen, aber es gibt im 2. und 3. Band viele Anspielungen auf frühere Ereignisse und es wäre schade, sich diese Nebengeschichten entgehen zu lassen.
Und hier nochmals die Angaben zu allen 3 Krimis, die bisher auf Deutsch erschienen sind. «Der Mörder, der keiner war», «Die Frauen, die er liebte» und «Die Toten, die niemand vermisst». Alle 3 erschienen bei Rowohlt Polaris, geschrieben vom Autorenduo Hjort und Rosenfeld aus Schweden.
100 Sekunden Wissen.
Heute wird's warm, noch wärmer gar als gestern. 34 Grad voraussichtlich in Basel, 33 in Zürich, 32 in Bern. Glücklich, wer einen Ventilator im Büro hat oder sich wenigstens zwischendurch ein bisschen Luft zufächeln kann oder sich irgendwo aufhält, wo doch ab und zu eine sanfte Brise weht. Bloß, warum verschafft einem ein Luftzug überhaupt kühlende Linderung? 100 Sekunden Wissen von Martin Lehmann.
Was tut ein Ventilator? Nichts anderes als Luft durch den Raum zu wirbeln. Notabene keine frische Luft, sondern jene, die sich bereits im Raum befindet. Und obwohl die bewegte Luft kein bisschen kühler ist als jene, die uns ohne Ventilator unbehaglich warm erscheint, fühlen wir uns angenehm erfrischt. Warum das so ist? Es ist nicht die zugefächelte Luft, die für Kühlung sorgt. Es ist der Umstand, dass dank des Luftstroms die Feuchtigkeit auf unserer Haut, der Schweiß, schneller verdunstet. Dem Körper wird auf diese Weise Wärme entzogen, uns ist weniger heiß. Kommt dazu, dass die dünne Luftschicht, die sich in unmittelbarer Nähe der Haut befindet, wegen der Körpertemperatur auch noch leicht wärmer ist als die Umgebungsluft, jedenfalls in unseren Breitengraden. Vom Luftzug wird sie weggeblasen, etwas kühlere fließt nach. Das erleben wir übrigens auch bei rauschender Fahrt auf dem Velo. Kein Mysterium also, sondern pure Physik. Es ist die sogenannte Verdunstungskälte, die wir uns beim Luftzufächeln zunutze machen. Und die übrigens auch ihre Tücken hat. Wenn wir nämlich den ganzen Tag im Luftstrom eines Ventilators im 30 Grad warmen Büro sitzen, schwitzen wir kein bisschen weniger als in einem ohne Ventilator. Bloß merken wir es nicht. Heißt, dem Körper wird enorm viel Flüssigkeit entzogen. Wenn Sie also den heutigen Hitzetag in einem Büro mit Ventilator verbringen, der angenehm für Verdunstungskälte sorgt, trinken Sie trotzdem genug. So viel, als hätte es keinen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.